Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zu einer Folge von, da zeige ich es mal, Nachspiel.
P5.
Ist wunderbar. Ne? Endlich mal etwas, das wir schon ein bisschen länger machen wollten. Markus, guten Tag. Elias.
Guten Tag.
Hallo Gregor. Ja.
Danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir hier kurz zuzuhören, wenn ich eine Stunde über Persona 5
verliere. Das wird wahrscheinlich wirklich so sein.
Ein, zwei Anmerkungen haben wir vielleicht
auch. Wer sich erinnern kann, wir werden natürlich über Persona 5 heute sprechen. Und das Spiel ist ja rausgekommen, ist ja schon ein klein bisschen her, war es April in Deutschland, oder?
Ja.
Im April genau. In Deutschland. Wir hatten es ja alle auch schon mal einen kleinen Tag im Frühjahr zum Glück, damit wir da reinspielen können. Wir haben gesagt, wenn wir es mal so weit haben, dass es besprechfähig ist, dass wir uns mal zusammensetzen. Jetzt hat es bis Dezember gedauert, bis wir einigermaßen so weit waren, bis wir es besprechen können.
Ja, muss original erst einmal Tiefluft holen.
Das ist die richtige Reaktion darauf.
Persona 5 ist ein Projekt gewesen mit Höhen und Tiefen. Ich erinnere mich, als du das erste Mal hier in der Redaktion hattest, da waren noch alle im Zelda-Fieber. Mhm. Und jeder hatte nur Bock auf Zelda. Und dann komme ich in die Redaktion rein und dann kommt so ein richtig mieser, schelmischer Gregor, guckt mich einfach an und mal so.
Ich mach hier.
Dann macht er einfach nur den hier. Und dann komme ich home und dann spielt er die fucking Anfangssequenz von Persona 5. Meine erste Reaktion war, ich bin auf meinen Platz gegangen, hab Deep Silver angerufen und hab gemeint, dass ich auch eine Version haben will, weil ich das natürlich für die Sendung vorbereiten
muss. Das hast du gemurmelt, ne?
Und du hast es hoffentlich auch schnell bekommen.
Ja. Natürlich, ja, haben wir das alle bekommen, wir haben es gespielt und ich war mega euphorisch, als ich es bei dir gesehen habe, als ich dann auch selbst anspielen konnte. Aber wie es denn so ist, bei einem Mammut-Rollenspiel-Projekt gibt es natürlich Höhen und Tiefen und die müssen wir und sollten wir heute in aller Ausführlichkeit besprechen.
Jetzt nehmen wir nicht zu viel vorweg. Du hast es für Game 2.
Ich hab's ja, für Game 2. Das ist natürlich so eine Sache. Wir hatten Glück, Persona kam deutlich vor anderen Spielen. Ich glaube sogar 4 Wochen vor.
Ja, man hat auf jeden Fall, also zum Glück, die wussten schon Bescheid, dass es ein Game ist, das man 2 Tage vorher rausschickt, also, damit man zumindest einen einigermaßen guten ersten Eindruck machen kann.
Das war auch notwendig. Und ich hab's nicht durchbekommen für den Test bei diesen vielen Stunden. Das war absolut nicht möglich. Aber trotzdem war das ein Spiel, ich habe da so viel Zeit reingesteckt.
Es ist auch ein bisschen unfair gewesen. Ich finde, gerade bei solchen Spielen geartet, Reviews zu beginnen, deshalb habe ich bei mir auch kein Review gemacht bisher zu Persona 5. Das ist etwas, du musst natürlich dieses Spiel nicht nach seinen ersten 10, nicht nach seinen ersten 40, nicht nach seinen ersten 60 Stunden beurteilen, sondern das ist wirklich eine Reise und da kannst du den Eindruck erst wiedergeben, wenn du, wie wir, fast durch bist. Elias, du bist so vor dem letzten Dungeon, wir beide haben es, ich habe es quasi durch, steh vom Boss, du hast den Boss geschafft.
Ja.
Dass man adäquat drüber sprechen kann und die Meinungen werden, glaube ich, hier auch schon in der Runde ein klein bisschen auseinandergehen, denn ich habe häufiger, auch im Internet, kriegt man das mittlerweile so ein bisschen mit, der Backlash ist da vorhanden. Vor einem Game, wo viele Leute, wo es angefangen wurde, dann gesagt wurde, ey, es ist eindeutig Game of the Year, schau dir den Style an, schau dir die coolen ersten Story-Parts oder so weiter an. Aber je mehr Leute gespielt haben, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es viele auf dem Weg verloren hat.
Ist das richtig? Nee, absolut. Das hat halt wirklich so angefangen, wie man es sich erhofft hat. Du hast halt diese ganzen Counterparts, wie du es bei Persona 4 hattest, wie du es bei Persona 3 hattest. Und du bist drin und dann hast du natürlich, es ist das wahrscheinlich auch eine sehr subjektive Geschichte, du hast halt bestimmte Pacing-Geschichten und Pacing-Probleme, fand ich. Das haben wir ja auch beim Halbzeit-Plauschangriff kurz besprochen, wo wir einen Ersteindruck in Anführungsstrichen zu Persona 5 gegeben haben. Und da war jeder eine andere Ansicht. Ich glaube, du warst da ein bisschen smoother, was so deinen Eindruck angeht. Du hattest da nicht so viele Probleme. Sebastian war da auch eher so, okay, schwierig, aber ich find's trotzdem immer noch cool. Und ich war da schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich find das alles mega geil, aber es könnte noch so viel cooler sein, wenn es ein bisschen abgespeckt wäre. Aber wir können da gerne ins Detail gehen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen.
Genau. Lass uns kurz erstmal sagen, natürlich für euch Leute da draußen, für Persona 5 werden wir Spoiler jetzt, wenn ihr nennen. Ja, dafür ist das Format da. Wir werden auf bestimmte Story-Details eingehen. Worauf wir uns aber einigen können, wir werden auch über die älteren Personas natürlich im Kontext ein bisschen sprechen. Und lasst uns da mal konkrete Story-Spoiler für 3 und 4 vermeiden, was ja die vergleichbarsten Titel da sind. Also wenn wir nicht sagen, der Twist in Persona 5 ist analog zu dem hier und so weiter. Aber wir können die natürlich im Kontext setzen. Also für euch da draußen, achtet darauf, wenn ihr Persona 5 noch nicht durchgespielt habt. Jetzt werden Spoiler hier gemacht und das ist ein großer Teil des Spiels, dass man in der Story gerade auf die Wendung dann so trifft und sie erlebt. Seid bereit dafür.
Absolut.
Lass uns mal auf die Grunddetails erstmal kurz eingehen, denn dieses Game, worauf sich alle, glaube ich, auch einigen können, ist technisch, grafisch und so weiter, musikalisch, ist es wirklich ein herausragendes Ding gewesen. Ne? Stylemäßig für einen PS3-Titel, der auch noch hier auf der PS4 und PS3 rausgekommen ist. Die haben sich in den 8-9 Jahren Entwicklungszeit, die das Game verschlungen hat, wirklich die Gelegenheit genommen und aus so ein richtig zusammenhängendes, gut aussehendes, gut klingendes, gut präsentiertes Game zu machen.
Bis in die kleinste Pore durchgestylt. Also unglaublich. Jeder Ladebildschirm ist ansehnlich, sieht cool aus, passt zur Stimmung. Die Musik ist on point. Die Menüs, also Sachen wie Menüs, die man eigentlich, ja, so Beiwerk, was halt irgendwie drin sein muss, passt einfach komplett und es sieht so schick aus. Also ich habe kein stylerisches Spiel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man auch in dem Genre bleibt, es war alles on top und
ja. Das beste Beispiel ist, glaube ich, so das Resümee, wenn du einen Kampf beendet hast. Einfach nur mal die Zusammenfassung, wie viel Geld du gemacht hast und wie viele Erfahrungspunkte, dass das alles eine fließende Animation ist. Und dann bist du bist dann direkt wieder im Spiel. Das hat mich komplett weggebumst tatsächlich. Und auch die Anfangssequenz bzw. das Intro, als wir, das ist, glaube ich, Monate oder, glaube ich, ein Jahr vor Release das erste Mal gezeigt worden, da habe ich mega doll die Cowboy Bebop Vibes mitbekommen und ich liebe Cowboy Bebop. Das ist ein großartiges Ding und dass du halt stellenweise verschiedene Referenzen hattest, wie beispielsweise diese Ladesequenz beziehungsweise das Logo, das sich da halt so ein bisschen ein Stück weit animiert hat unten rechts und so. Das sind alles so kleine Geschichten gewesen, die waren Wonne für Auge.
Auf jeden Fall.
Also ja, ich denke, man merkt wirklich nicht so richtig, dass das ein PS3-Game im Grunde ist, weil der Style es nochmal schön drüber gebügelt hat. Und wirklich, ich habe auch wenige Spiele dieses Jahr gesehen, wo ich gesagt habe, hey, die können visuell für mich mit Persona 5, vor allem wenn man diesen Anime-Stil mag, eben dann wirklich konkurrieren. Eine kleine Anmerkung zur Musik, eben die wieder Shoji Meguro ist der Komponist, der so seit vielen Jahren schon die Megami Tensei und die Persona-Spiele macht. Der hat ja seine Gitarre, die da gerne immer so hochjault und gerne mal ein bisschen Pop rein, gerne mal so ein bisschen andere Einflüsse. Wieder ein sehr, sehr guter Soundtrack, aber durch die Pacing-Geschichten, über die wir sprechen werden, ein bisschen überspielt. Da gab es so bestimmte Themes, bestimmte Melodien, denen du irgendwann so ab Stunde 80, 90, wenn die alle später so ein bisschen überdrüssig geworden ist, oh, da passiert irgendetwas Trauriges und dann kommt wieder diese digitale Violine, die du hörst. Und so gut der Soundtrack ist, da hätten es ruhig noch mal ein paar Stücke mehr oder noch ein neues Battle-Theme oder so getan, obwohl die großartig sind. Ne? Aber da hätte ich gerne auch noch mal ein bisschen mehr Futter gehabt. Hat bei dem Umfang des Games.
Ja, das ist vor allem der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der wirkt sehr arg inflationär. Du hast ein paar schöne Melodien, die werden aber sehr, sehr, sehr oft genutzt. Vor allem merkst du das halt stellenweise, okay, da ist der Bruch und zack, jetzt kommt die Melodie, die du schon vor 20 Stunden zigmal gehört hast. Ja. Was an sich cool ist, alles mega schöne komponierte Sachen, neben ein paar anderen Geschichten, die wir wahrscheinlich gleich besprechen werden. Aber dieses dadurch, dass es halt so aufgeplustert ist, dieses Projekt, dass du halt einfach so viel drin hast und so viel bestücken musst, hast du natürlich den Effekt, dass das ein Stück weit auch inflationär wirkt. Nicht nur bei der Musik, sondern auch bei einzelnen Dialogen und so weiter.
Also das würde ich auch der Musik nicht ankreiden. Also die ist wirklich echt richtig passend. Und ich hab seit Release Hintergrundbild auf meiner PlayStation und da läuft auch die Musik aus dem Spiel und ich bin es immer noch nicht satt. So. Aber die Spielzeit zieht leider nicht nur die Musik ein bisschen mit runter. Also für mich ist das der größte Kritikpunkt, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Aber es ist eben einer der Punkte, die darunter leiden, weil es eben... Ja, weil du es tausendmal gesehen und gehört hast.
Weil es recht inflationär benutzt wird.
Genau.
Bevor wir dann Story-Details und andere Sachen da machen. Pacing ist natürlich das große Thema, was drüber steckt und auch, glaube ich, für viele. Wenn du jetzt in Foren-Threads reingehst, siehst du eben wirklich zwei Lager. Ne? Die Leute, die dann Persona 5 dann sagen, ja, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Die anderen, oh Gott, warum ist da so und so und so und so viel drin? Habt ihr Persona 3 und 4 gespielt? Wusstet ihr nicht, auf was ihr euch einlasst?
Ich habe Persona 4 zweimal durchgespielt. Ich habe Platin in Persona 4 und das ist nicht die Spielzeit, die ich für einmal durchspielen gebraucht habe.
Wie viel hast du denn für Persona 4 gebraucht?
Also wenn überhaupt genauso lange, aber für zwei durchspielen und
für zweimal
und für 100%.
Ich weiß es ganz genau, ich habe für Persona 4 den ersten Durchlauf, da habe ich mir auch echt Zeit genommen, 88 Stunden gebraucht.
Du meinst 89 Stunden, diese Zahl gibt es nicht im Deutschen.
Aber ich habe mir die PS Vita tatsächlich auch erst vor kurzem wieder sie entstaubt.
Die Wiederfassung also.
Ne? Die Vita, genau.
Ich habe sie auch auf der Vita, genau.
Und da hast du tatsächlich auch Parallelen, was so Pacing angeht und Aufbau des Spiels. Aber es kam mir nicht ansatzweise so vollgepackt und so bäh rüber, wie du es halt tatsächlich bei Persona 5 hattest. Das war stellenweise habe ich halt wirklich, ich hatte Probleme gehabt, mich zu fokussieren. Ich musste den Controller hinlegen, ich musste mir mal kurz was zu essen machen, wieder vor dem Bildschirm, damit ich einigermaßen klarkomme, dass es jetzt weitergeht, dass noch mal 20 Dialogoptionen kommen und so weiter und so fort. Da ich hatte ernsthafte Probleme, gerade gegen Ende dabei zu bleiben. Da war für mich sowohl Persona 3 als auch Persona 4 kein Vergleich, was so das die Qualität des Pacings angeht.
Also würde ich nicht ganz so richtig unterschreiben bei beiden. Natürlich, wenn man einmal drin ist in den Games und dann gut durchkommen kann. Es sind viele Ansätze in Persona 5, wo man merkt, es sind eben 8 bis 9 Jahre Entwicklungszeit gewesen. Ne? Und die Leute bei Atlus, das Persona-Team, was da dran sitzt, die Zeit hat natürlich ist nicht nur dafür reingeflossen, dass man die Optik und die Musik dann fertig macht, sondern ich denke, da ist immer so ein bisschen beseelt von dem Gedanken, wie viel Spiel kriegst du für dein Geld zurück, ne? Und wie viel können wir von den Systemen und Inhalten und Sachen, die wir vermitteln wollen, so reintun, dass man nach Möglichkeit viel Zeug da rausbekommt. Bei 3 und 4, ich hatte, also bei allen 3 Spielen, die ersten beiden schließen wir aus, weil es ja komplett andere Games sind, verglichen mit diesen Lebenssimulationen-Mixes, die wir gerade haben, ein recht ähnliches Gefühl, wo du in den ersten Spielstunden noch wesentlich motivierter bist als später, aber es ist noch spannend und interessant genug ist es, da weiterzumachen. Vor allem, weil spielerisch finde ich 3 und 4 wesentlich weniger abwechslungsreich als der 5er sind. Rein auf spielerischer Basis.
Das stimmt,
dann gesehen, aber man kann natürlich auch beipflichten, dadurch, dass da noch mehr Stuff reinkommen musste wohl, ne, damit die Leute sagen, Persona-Spiel nach 50 Stunden vorbei. Ne?
Oh, das macht mich immer so ein bisschen traurig.
Es ist die spezielle Klientel. Strukturell für die Leute, die Persona-Spiele nicht kennen, das sind nicht nur einfache Rollenspiele, sondern da ist eben so dieser große Lebenssimulationsaspekt mit reingefärbt, dass man einen konkreten Kalender hat, ne, die Aktionen, die man macht, ob man an der Story weiterarbeitet oder kleine Nebengeschichten macht, viel von diesem Lebenssimulationsaspekt mit Leuten auf irgendwelche Verabredungen gehen und so weiter. Das kostet alles Ingame-Zeit. Ne? Man hat natürlich ein großzügiges Zeitlimit, um seine Aktionen hier zu machen, aber man ist an dieses strikte Muster, man hängt da dran, ne, und muss dadurch, kann also nicht sich selbst sagen, okay, ich hau den Dungeon mal jetzt schnell in einer Stunde durch und dann mache ich mit dem nächsten Story-Part weiter, sondern die Tage müssen erstmal alle vergehen.
Genau, das spiegelt sich dann vor allem in diesem Dungeon-Part wieder. Da hast du halt deine SP-Anzeige, also deine Mana-Anzeige quasi, die du sehr, sehr schwierig nur wiederherstellen kannst. Du hast halt Items, aber die sind halt enorm kostbar und die willst du dir eigentlich für später aufheben, also wie in jedem Rollenspiel. Mhm. Und da bist du stellenweise einfach dazu verpflichtet, mittendrin aufzuhören, einen Save-Punkt und dann wieder zurück, dich zu regenerieren, deinen geregelten Tagesablauf durchzugehen und dann wieder zurück zum Dungeon, um dann weiter dich durchzukämpfen, bis du den Boss erledigt hast. Was den sozialen Aspekt angeht, das war für mich immer so die größte Stärke von Persona. Ich liebe es, mit den Charakteren abzuhängen, da einfach eine gute Zeit zu haben, da diesen anderen Vibe in mich aufzusaugen, wie du ihn hier einfach nicht hast, keine Ahnung, in anderen westlichen Großstädten.
Du ihn hier nicht hast. Hier habe ich natürlich meine coolen japanischen Freunde alle.
Natürlich. Ja. Ich musste mir das leider über die Videospiele holen. Ja. Und das ist tatsächlich so ein super geiles Ding gewesen, was so generelle Charaktere angeht und Charakterzeichnung. Da ist es auch wieder, glaube ich, so ein Ding, wo jeder seine eigenen Präferenzen hatte. Ich fand es bei Persona 5 gerade bei Charakteren, die jetzt nicht so krass im Mittelpunkt standen, sondern so Nebencharaktere, fand ich unheimlich überraschend schön geschrieben. Hingegen fand ich die Hauptcharaktere ein bisschen lahm im Vergleich zu anderen Persona-Charakteren.
Sie haben sich aber entwickelt, fand ich. Also ich war anfangs auch nicht ganz überzeugt von den gerade die ersten Freunde, die du da triffst. Aber sie haben sich entwickelt und ich war am Ende mit allem eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Also mit den Hauptcharakteren.
Es gibt eine Handvoll Leute, wir werden gleich nochmal kurz eine Pause machen, damit wir den Punkt nochmal abschließen. Im späten Spiel und man merkt auch, wenn du kurz vor Ende von Persona bist, dass viel darauf ausgelegt ist, wenn du wirklich alle Side-Stories und Bonusgeschichten erleben willst, das Ingame, die Ingame-Zeit reicht auch bei gutem Management, wenn du nicht vorher mit dem Guide rangehst und dann sagst, okay, ich weiß ganz genau, wie ich skillen muss, du hast ja auch manche Grenzen, wie du deine Social Activities machen kannst, bestimmte Personen, die gehen nur mit dir aus, wenn du Charisma auf 5 gelevelt aufgelevelt hast, was sehr schwierig zu machen ist, sodass du das nicht in einem Durchgang machen kannst, dass manche Figuren ein bisschen unterentwickelt wirken, wie Haru, auf die du ziemlich spät im Spiel drückst, die dann später zukommt und man sozusagen ein bisschen filtern muss und sagen muss. Und ich denke, wer Persona 5 nur einmal durchspielt, was schon wirklich großes Ding ist, wenn man es dementsprechend schafft, man wird trotzdem von vielen Charakteren nicht ganz mitbekommen, das, was man bei anderen Spielen im einen Durchgang hat.
Das stimmt. Und obwohl man es eigentlich wollte. Also du hast jetzt Haru angesprochen. Ich hatte eigentlich Lust, mich ein bisschen mit ihr auseinanderzusetzen. Aber ich weiß nicht, was man gebraucht hat. Ich glaube tatsächlich Charisma.
Das war Kindness, was für mich der schwierigste Wert zum Leveln war, weil man da irgendwie Blumen gießen muss und anderen Stuff anstellen muss und weil man mit ihr dann das Gemüse wachsen lassen muss.
Gemüse, das
drauf haben. Wir gehen ein klein wenig in die Pause. Wenn wir zurück sind, führen wir die Punkte noch weiter aus und da gehen wir auch mal auf Story-Details ein. Wir sind wieder zurück aus der Werbung. Persona 5 Nachspiel ist immer noch dran. Wir reden gerade ein bisschen über die Charaktere in dem Spiel. Auch in meinen Eskapaden im Internet immer natürlich. Man liest dann über die Spiele entsprechend, wie der Tenor ist. Und wie gesagt, das, was sich hier im Gespräch widerspiegelt, viele anfangs begeistert, aber auch viele Leute auf dem Weg verloren durch etliche Geschichten, vor allem Hardcore-Fans von Persona 3 und 5. Da wurden ähnliche Gründe weitergegeben, gerade auch was die Figuren und die Charaktere angeht. Es ist natürlich wirklich geschmäcklerisch. Ne? Sehr, wenn du dir die Riegen von Persona 3, 4 und 5 anguckst, so ultra große Unterschiede gibt es nicht, denn jeder Haufen ist quasi so zusammengewürfelt, wie du so große Ensembles hast. Jeder muss einen bestimmten Aspekt repräsentieren. Jeder hat eine andere Haarfarbe, der ist das Geschlecht und hier hast du den Beruf und hier hast du das Problem, was diese Person dann angeht. Und ich habe eigentlich nicht wirklich groß was gegen die Persona 5 Charaktere gehabt. Du hast mehr Nebengeschichten natürlich, wie du erwähnt hast, dann viele interessante Figuren gehabt, wie diese Punk-Doktorin, die du mitgenommen hast. Oder da sagst du, okay, wer ist eure Freundin
gewesen? Das wollte ich gerade fragen.
Wer war eure Freundin?
Makoto natürlich.
Makoto,
okay. Ja, klar, Klassensprecherin. Das ist eine gute Entscheidung.
Ja. Guck mal, bin ich nicht ganz fertig geworden mit den Social Links, weil ich einfach Charme zu viel spät hochgelevelt habe.
Man muss ja, um sie daten zu können, muss man ja erstmal intelligent sein. Genau, und da habe ich echt 2 Wochen am Stück nur gelernt. Ja. Und dann war ich richtig stolz, dass ich endlich schlau genug war, mit ihr auszugehen.
Und dann sagt sie, für das Doppeldate musst du so tun, als ob du mein Boyfriend bist. Und dafür brauchst du aber den geilen Charme, damit dieser
Hostboy. Ja, das ist so gemein.
Ja, gerade weil es ein bisschen Arbeit war, weil ich dachte, ich habe mich richtig
entschieden. Makoto ist deine Freundin, eines der Partymitglieder, deins?
Bei Persona mache ich das immer so, dass ich immer die offensichtlichste nehme.
Hast du angenommen?
Ich hab Ahn genommen.
Ahn. Lady Ahn.
Ja. Lady Ahn.
Ahn ist aber auch, also das kann man schon mal machen.
Ja, doch.
Ey,
doch,
Ahn, kann man auch. Ahn ist ein Brett.
Ahn ist super.
Aber ohne...
So,
den Punkt muss ich auf jeden Fall ausführen. Ich war tatsächlich sehr enttäuscht, wie ihr wie ihre Geschichte tatsächlich letzten Endes war. Wie sie geschrieben war, fand ich gar nicht so schlecht. Aber ihre eigentliche Story fand ich dann letzten Endes halt echt
Die du in den Social Links, also in den Verabredungen, die du mit den Personen hast, das muss man über einen Teil des Spiels dann vorantreiben, damit man immer regelmäßig sich mit diesen Personen trifft. Und die haben alle so eine Substory abseits von der eigentlichen Geschichte des Spiels, die sich um Verbrechen und so weiter dann dreht. Hier ist es mehr so ein persönliches Ding, um diese Figuren kennenzulernen. Da war es diese Modegeschichte. Ne?
Genau, und was ich... Also ihr, wie sie vorgestellt wird und wie sie in der Geschichte etabliert wird, ist gar nicht mal so ohne. Da geht es tatsächlich halt auch um Belästigung und Vergewaltigung und ähnliche sehr, sehr, sehr harte Themen. Die Geschichte wird dann in der Hauptstory halt komplett abgehandelt. Und ihre Geschichte, da dreht es sich halt tatsächlich um Mode und
Akzeptanz in der Gesellschaft.
Genau, ich sehe so hübsch aus. Deswegen mögen mich alle nicht.
Wobei so ganz, das ist nicht nur ganz der Punkt, sondern auch so dieses typische, der ein bisschen dieser Japano-Ausländer-Rassismus.
Genau. Das ist halt tatsächlich auch ein Punkt, der damit eingespielt hat. Den fand ich aber tatsächlich nicht ganz so präsent. Mhm. Davon hätte ich mir sehr, sehr viel mehr gewünscht. Vor allem, weil halt auch das ganze Marketing halt so war, dass sie halt auch ernste gesellschaftliche Probleme einfach ansprechen wollen.
Ich glaube, durch die Masse, die sind vorhanden, die werden auch meines Erachtens in vieler Hinsicht adäquat behandelt, aber sie sind Inseln in viel anderem Zeug, das drin verpackt ist, weil du so viel Stuff hast. Ja, manche, du merkst, wenn du nach und nach diese Geschichten durchspielst, der einzelnen Haupt- und Nebenfiguren, dass vieles Zeug dann bei ist, dass du auch eine Formel drauf machen kannst. Es muss ja auch irgendwie so ein bisschen formularisch funktionieren, damit die Leute das basteln können, die Spieler dann machen können. Aber dann weiß ich ganz genau Bescheid. Okay, in den ersten ein persönliches Problem, was angegangen wird, dann kommt eine Person, die da wirklich, ohne diese Person wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber diese Person ist ganz schlimm und dann musst du in den Dungeon gehen und ihre Gesinnung wandeln, damit am Ende auf einmal sich alles im Wohlgefallen auflöst. Ist so fast immer in jedem das Social Link so gewesen.
Ja.
Bei der Freundin, ganz hardcore, ja, und das ist auch ein Aspekt, den man ansprechen kann, von wegen kulturelle Unterschiede. Meine Freundin war die Klassenlehrerin.
Ja, natürlich. Mad Girl.
Ja. So, man kann sich im Spiel dafür entscheiden, wenn man weibliche Social Links hat. Also Social Link ist der Begriff, ich glaube Confidence heißt es in der dieses langgezogene.
Das musst du auf jeden Fall gleich nochmal erklären.
Ich erkläre es aber gleich nochmal, warum ich das gemacht habe. Weil spielerisch vor allem sehr gut weiterhilft. Mit dem kannst du dir nämlich eine Massage geben, womit du mehrere Aktionen pro Tag machen
kannst. So weit war ich gar nicht.
Was ganz hilfreich ist. wenn du mit weiblichen Charakteren deine Geschichten da durchspielst, kurz vor Ende, man baut ja eine Bindung auf, ne, und hat die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, will ich sie zu meiner festen Freundin machen oder nicht. Ne? Musst du dann so den Groschen fallen lassen im finalen Gespräch, sagst du, oh, ich kann mir auch vorstellen, was mehr mit dir zu haben, oder ich finde dich echt gut als Freund. ne, oder so, ne? Du kannst natürlich auch anfangen, alle Frauen zu daten und feste Freunde zu haben. Dann gibt es aber ein bestimmtes Ereignis am Valentinstag, wo dann alles über dich zusammenbricht, wenn du mehrere feste Freundinnen hast. Okay. Dann kriegst du es richtig auf den Deckel. das ist was für den zweiten Playthrough, würde ich sagen.
Nee, ja, das wollte ich Makoto auch nicht antun.
Dass man auf eine verzichten kann.
So, ich habe da gesagt, nein, danke.
Ich habe das Ding jetzt played. No? Und das ist ja so eine Sache, die gerade auch in den letzten Jahren immer wieder mal durch die Nachrichten geistert, dass du dann Lehrerinnen hast, die mit ihren Schülern Beziehungen eingehen. Und ich habe mich auch gefragt, wenn die Leute bei mir in den Comments und so weiter dann gefragt, ist das irgendwie was in Japan akzeptabel ist, weil damit wird sehr nonchalant umgegangen. Mhm. Deine Klassenlehrerin, die, damit sie Geld verdienen kann, weil die sich auf eine bestimmte andere Geschichte eingelassen hat, muss sie dann nachts als Putze arbeiten gehen, aber so als Maid schön in Verkleidung. Mhm. Hallo Meister, darf ich dir hier die Palme wedeln? Ne? Und die kommt zu dir zum Putzen. Es ist nicht Nacktputzen, noch nicht Nacktputzen, aber dabei, wenn du ihre... Nein, das ist...
Ah, okay.
Aber komm, wenn's schon das... Also das Maximum, was die beiden machen, ist visuell da, ich darf meinen Kopf auf ihren Schoß legen, um dann meine Probleme da auszulassen. Du kannst tatsächlich eine Beziehung mit deiner Klassenlehrerin eingehen. Da, ne? Die dein Girlfriend dann ist, dass du dann anrufen kannst und die dann gerne die Wäsche für dich macht und dir eine Massage gibt, wenn du müde bist vom Tag, sodass du nochmal in den Dungeon gehen kannst nachher. Spielerisch absolut super wert, das. Ne? Deshalb habe ich das dann auch durchgezogen. Ist da genommen.
Leider wirklich so.
Aber was zumindest die Leute bei mir in den Comments gesagt haben, ist, nee, das ist kein japanischer Unterschied, dass das irgendwie kulturell akzeptierter ist. Anscheinend fanden die Leute das voll toll, das bei Persona als Möglichkeit mit reinzutun.
Ist auf jeden Fall ein bold move.
Es ist einiges. Tonlich ist es sowieso bei allen Persona-Spielen. Die haben alle Elemente, gerade in der heutigen Zeit, wo wir zum Glück alle ein bisschen aufgeklärter sind, gerade was so Sachen angeht, die nicht nur die eigene Bubble betreffen und so weiter. Die sind tonlich bei manchen Sachen, finden die nicht richtig ganz das Maß, um sozusagen wirklich vernünftig jeden Punkt zu erklären. Persona 5 geht mit sehr schweren Themen um. Ich habe gesagt, so Vergewaltigung, Erpressung und andere emotionale Geschichten, die ablaufen, Mord natürlich ganz zu schweigen. Aber auch Persona 4 zum Beispiel hatte ja diese ganze, ich glaube, ich bin schwul, aber repressiv, aber dann finde ich doch heraus, dass es vielleicht dann nicht ganz so ist, dass ich schwul bin und so weiter. Das war auch so ein bisschen, da habe ich auch schon ein bisschen mit der Wimper gezuckt. Die Japaner haben es nicht ganz so raus, dann solche Sachen adäquat, finde ich, für ein weltweites Publikum zu präsentieren oder vernünftig aufzuklären.
Das ist leider nicht nur ein Problem, dass Persona hat super viele andere Spiele. Ich glaube, selbst bei The Legend of Zelda hast du halt eine Missrepräsentation von einigen Gesellschaftsschichten, beziehungsweise einfach Gruppen, die einfach, glaube ich, heutzutage ein Stück weit anders präsentiert werden sollten und auch dürfen.
Ja. Da hat es aber gute Schritte gemacht, gerade wenn ich mir das sehr diverse Gerudo-Dorf in Gedanken
klar.
sehe. Da haben, aber das ist natürlich auch bei Zelda dann, oh, du bist aber eine hübsch angezogene Frau jetzt, Link. Ne?
Das ist ganz komisch. Das Schöne bei Persona ist, dass du halt stellenweise halt wirklich, du hast halt diese Aspekte, die halt ein bisschen argwöhnisch betrachtet werden können, aber auf der anderen Seite hast du halt echt geile, interessante Geschichten, die halt wirklich auch den Nagel auf den Punkt treffen. Die erste Geschichte, die mir jetzt persönlich als erstes einfällt, ist beispielsweise der Politiker, der halt wirklich Probleme hat, sich zu präsentieren, seine Punkte nahezulegen und auch so gleichzeitig gesellschaftliche Probleme versucht anzusprechen und du dann quasi so versuchst, dich nicht nur mit ihm besser zu verstehen, den Socialing oder den Confidant besser aufzuwerten, sondern gleichzeitig auch so gewisse Status Quos in Japan mitbekommst und auch gesellschaftliche Probleme und wie sie angegangen werden sollen, was für verschiedene Aspekte es gerade gibt. Da gab es ja auch immer die Crowd, die irgendwas reingebrüllt hat und so du einfach so einen gewissen Vibe mitbekommen hast, den du ansonsten, keine Ahnung, nur aus Zeitungen und sonst wo mitbekommst, wenn du dich denn dafür interessierst.
Ja, du findest tatsächlich in vielen Ecken was. Oder auch dass der Gamer King sozusagen in der Spielhalle, der dann die elterlichen Probleme hat. Also du findest einige interessante Sachen. Wobei natürlich viele aber auch ein bisschen zusammengeschustert klingt.
Ja,
oder ist das das Medium vom Dorf, was gekommen ist und dann von einem Sektenführer dazu gezwungen wird, wertlose Steine an Leute zu verkaufen?
Ja, also es ist nicht immer perfekt, aber du siehst stellenweise den Effort und das ist auch den Nagel auf den Punkt trifft und das wertet es meiner Meinung nach enorm auf, gerade wenn du halt ein bisschen weiter abseits suchst und mit Charakteren sprichst.
Aber auch zum Anfang des Spiels finde ich gerade, ich denke, die Leute, die ersten 10 Stunden oder so gespielt haben, und das ist so ein bisschen schade, dass da mit unter einige der stärksten Geschichte und quasi mit Kamoshida wo du wirklich auch sagst, okay, wenn das Spiel in die Richtung geht und solche Themen anspricht und so damit umgeht, da bin ich sehr gespannt, was der Rest kommt, und der erfüllt das vielleicht nicht immer so ganz im Ding, da hatte schon einen seiner stärksten Parts. Und im Grunde sollen für die Leute auch vielleicht am Eingang, wenn wir eh schon Spoiler gesagt haben, worum es eigentlich in der Story dann konkret geht. Das Thema ist so ein bisschen Verbrechen, unterdrückte Jugend, kann man es so zusammenfassen. Ne? Der Hauptcharakter, den man selbst natürlich nicht sprechen hört, man soll sich in den Reihen versetzen, aber dem wurde Schlimmes angetan, denn er wollte eine Vergewaltigung verhindern. Und wurde aber danach von einem Politiker, der wohl daran schuld gewesen wäre, der hat gesagt, ich werde dein Leben zerstören, und hat die Frau, die eigentlich das Opfer gewesen ist, dazu gezwungen, eine Falschaussage zu machen. Na, dieser Junge hat uns bedrängt und schon hat man Strafe. Na, ist man im Strafregister drin, muss von zu Hause wegziehen und warum auch immer bei einer anderen Person, die kein verwandtes Mitglied ist.
Anscheinend die beste Lösung.
Ja, du kommst
bei diesem fremden Koch ein.
Genau, also es ist immer gerne, also bei 3, 4 und 5 ist es so, dass man eben irgendwo neu ankommt. Mhm. Ne? Beim 3er war es eben, dass man auf eine Schule dann geht in einer anderen Stadt. Beim 4er kommt man auf ein kleines Dorf, ne, wo man bei seinem Onkel dann übernachten kann. Jetzt ist es so, ich bin Straftäter und gehe bei dieser fremden Person für 6 Monate, muss ich da meine Probation quasi an der neuen Schule dann abarbeiten. Ist natürlich nicht besonders beliebt an der Schule, sagen, da kommt dieser Verbrecher, ne, vorbei und kann nicht besonders viele Freundschaften schließen, aber eine Handvoll Leute, mit denen bandelt man an, weil die ähnlich so ein bisschen ausgestoßen von der Gesellschaft sind, sodass man so ähnliche Anhaltspunkte findet. Das ist aber natürlich nicht alles, ne, sondern was passiert dann?
Das Handy, genau, wie heißt es denn nochmal?
Das Metaverse.
Ne? Es erscheint eine App auf dem Handy. Ja. Und wenn man diese App benutzt, kommt man auf einmal in eine Paralleldimension. Was sieht man da?
Da sieht man, also die App öffnet sich kurz vor der Schule und man steht dann in einer Parallelwelt, die ähnlich aussieht wie das Tokio, was man kennt, wo es aber sogenannte Paläste gibt, die aus den bösen Fantasien und den dunklen Charakterzügen der Gegner, die man dann bekämpft, herausgebildet haben. Mhm. Und die Schule verwandelt sich dann zu einem Schloss von dem, hier ist hier Kamoshida.
Kamoshida ist Castle. Kamoshida ist, genau. Also ein Konzept, auf das man erstmal, man muss es vernünftig mitbekommen. Da finde ich es auch okay, dass am Anfang viel erklärt wurde. Mhm. Danach habe ich die ganzen WhatsApp-Benachrichtigungen alle nicht wirklich gebraucht. Die Spiele, die dann ewig aufgetaucht sind. Dieses Metaverse funktioniert dann wirklich so, dass es, man muss sich wie eine parallele Welt neben der eigentlichen vorstellen, mit der man mit dieser Handy-App Zugang bekommt. Und da geht es im Speziellen darum, dass Leute, die Dreck am Stecken haben, die sich in ihrer Gedankenwelt die Welt ganz anders vorstellen. Für diesen Kamoshida, der Volleyballtrainer ist, der Volleyballlehrer, Sportlehrer, der sich nach außen natürlich immer als ich bin ein gutes Mitglied der Gesellschaft, ein guter Lehrer und ich habe ein gutes, starkes Volleyballteam, aber eigentlich quält und triezt er die Leute noch, will mit seinen Schülerinnen allen ausgehen und zwingt sie da für sportlichen Erfolg dann mit ihm Sachen anzustellen und stellt sich vor, ich bin der King of the Castle. Ne? Für mich ist die Schule mein Königreich und die Schüler meine Sklaven und in diesem Metaverse sieht man das wirklich physisch vor sich. Ne? Mhm. Und was man dann machen muss, da kommt dann der Phantom-Diebe-Aspekt, der gerne nach vorne gepackt wird, die Diebesbanden-Aspekt dazu. Man verwandelt sich in eine Diebesbande und um diese Person wieder auf den Weg der Gerechtigkeit zu bringen, sozusagen um ihr ein Gewissen zu geben, muss man deren Herz stehlen.
Ja. Oh ja, ja, das ist auch der generelle, der grundsätzliche Aspekt, wie du das halt machst, fand ich tatsächlich ganz cool. Jeder hat halt auch seinen Spitznamen bekommen. Wir waren der Joker, wir hatten Skull, wir hatten
Queen ist dabei.
Queen, Panther. Das fand ich tatsächlich ganz geil, auch vor allem, wie du das halt gespielt hast. Das Spiel quasi wirklich so angefangen, dass du halt direkt in die Action reingeworfen wurdest und du hast halt wirklich jedes Mal den Funkkontakt mit deinen Kollegen gehabt, okay, geh nach rechts, geh nach links, die Musik war geil und das hat wurde alles so aufgebaut, dass du halt quasi ein Heist spielst, dass du halt das Herz stiehlst.
Es war wirklich, und das finde ich, ist gerade ein Aspekt, der mir wesentlich besser gefallen hat als die zufallsgenerierten Dungeons von 3 und 4.
Absolut, ja.
Weil die Dinger haben jetzt endlich beim 3 und 4er, was eben so, man wurde in verschiedenen, teilweise unterschiedlich designte Stockwerke reingeworfen, bei Teil 3 war es ein Riesenturm, durch den man sich nach oben gearbeitet, beim 4er waren es so viele kleinere Ortschaften und hier ist es ein festes Level-Design, was mit Rätseln, mit verschlungenen Wegen, mit vor allem unterschiedlichen Gameplay-Eigenheiten, mal gibt es ein bisschen Schalterrätsel, mal gibt es etwas, wo man Leute ausfragen muss und Stuff anstellen muss, also da fand ich im Grundteil sehr viel Schönes habe ich bei den Dungeons gefunden und wesentlich besser als vorher, aber auch in vielen Fällen hätten die auch gerne mal halb so lang sein können.
Ja, da sind wir wieder bei der Länge, genau. Also die waren echt schön designt und wie du schon meintest, man hat abwechslungsreiche Sachen gemacht, aber irgendwann hat man halt genug von diesen Sachen gemacht und ja, manche hätten wirklich halb so lang sein können. Also da gibt's ja echt Dungeons, ich glaube, wir sind an demselben verzweifelt.
Man muss vielleicht aber auch sagen, also diese Dungeons müssen nicht am Stück gemacht werden, sondern man kann eben rausgehen. Du hast ja so diese ESP-Geschichte gesagt, die Magiepunkte, die eben dann sehr schwer wieder herzustellen sind. Es gibt später Methoden, nicht nur durch Items, die man so, womit man es aufstocken kann, sondern beim Doktor kann man sich so ein Item kaufen, wo man am Anfang von jeder Aktion 7 SP zurückbekommt. Mhm. Und das war ein Gottesgeschenk, mit dem ich dann meine Charaktere ausgestattet habe, sodass ich glaube, die meisten, wenn sie das so gelegt haben, dass sie auch die Dungeons in einem Durchgang gemacht haben, in ein oder zwei Durchgängen. Und vielleicht hat das ein bisschen den Eindruck der Dungeons, die nicht dafür gedacht waren, dass man, guck mal, in wie wenig Zeit kann ich es gleich durchballern, gemacht sind, dass man da, ich spiele das mal eine Stunde, dann mache ich das andere, dann nach ein paar Tagen mache ich so oder so oder so, sich vielleicht ein bisschen anders angefühlt haben, weil ich habe sie konkret durchgeballert immer, wenn ich die Möglichkeit
hatte. Das war auch immer mein Ziel, dass man das möglichst schnell macht, weil meine Agenda sah so aus, ich will möglichst schnell den Dungeon und Arbeitskram machen, damit ich halt wieder zurück in diese Stadt kommen kann und mit Zeit mit den Charakteren verbringen kann. Ich hatte aber tatsächlich nicht nur Pacing-Probleme, sondern auch designtechnische Probleme. Du hast es schon sehr gut beschrieben. Im Vergleich zu Persona 3 und 4 hattest du halt einfach nur Random-Geschichten und Persona 5 wirklich handdesignte Dungeons, was vollkommen cool ist und ich unterstütze das zu 100%. Das Problem ist halt nur, dass auch da sich in den einzelnen Dungeons Probleme widerspiegeln, die du im gesamten Spiel hast. Die sind einfach für mich zumindest, die sind zu groß. Du hast ein paar Ideen drin, Schalterrätsel, du hast generelle Rätsel, wo du Zahlen suchen musst und einen Zahlencode dann quasi eingeben musst. Was ich mega gut finde und ein schöner Bruch des Ganzen, Das Problem ist halt nur, es wiederholt sich und dann wiederholt es sich und dann schicken die dich wieder los, damit du irgendwas suchen musst. Dann schicken die dich wieder hin, um irgendeinen Schalter zu suchen. Hey, das ist nicht der Endboss, das war nur der Zwischenboss. Jetzt musst du nochmal 2 Etagen losrennen, damit du den Endboss machen kannst. Das war zu Beginn bei den ersten Dungeons, fand ich das nicht so schlimm, weil das nicht so krass in Erscheinung getreten ist. Aber das ist so eine Krankheit, die ich bei Spielen grundsätzlich mega anstrengend finde, dass du, je länger das Spiel dauert oder je eher du dich dem Ende zuneigst, dass es halt auf Teufel komm raus nochmal eine Schippe drauf sein muss, dass der Boss nochmal einen 15. Lebensbalken haben muss. Und das ist dann irgendwann so kumuliert, dass ich dann wirklich diese Pacing-Probleme festgestellt habe und so auch stellenweise wirklich die Lust an den ganzen Dungeons und Palaces verloren habe, weißt du, obwohl sie eigentlich eine schöne Grundidee
haben. Ja, ich würde den Punkt nicht widersprechen. Sie sind auf jeden Fall ziemlich aufgeplustert, gerade gegen Ende. Du bist beim Schiff jetzt gewesen, was der vorletzte Dungeon im Spiel ist, der mehrere Ebenen hat, wo sich ein Gameplay-Element einfach statt, wo ich 2-mal gebraucht habe, 6-mal dann gezeigt, wie mit den in die Mäuse verwandeln und dann vorbei und
Schalter. Und es wurde immer länger. Ja. Also, dann macht man zum dritten Mal dieses Mäuserätsel und es ist 3-mal so lang. Das macht sich, also ich fand das erste Mal okay, das zweite Mal uff. Und das dritte Mal dachte ich, nee, ey, euer Ernst. Das
ist eigentlich voll die gute Idee.
Ja, super Idee.
Du verwandelst dich in eine Maus, was komplett, was du eigentlich gar nicht hast. Es sei denn, ein Gegner verwandelt dich in eine Maus mal kurz. Ja. Aber dass du halt wirklich.
Sonst gar nicht, das,
aber dass du halt wirklich eine Maus steuerst, ist halt geil. Aber wenn du das halt 15 Mal machen musst, Alter.
Im Sinne von wegen, wir haben 9 Jahre an dem Spiel gesessen, lass mal gucken, wie wir das dann auch umsetzen können. Es hätte durchaus dann weniger gebraucht, wobei eben, ich habe ja gesagt, ich habe es Let's Played, ne? So dass ich auch immer den permanenten Kontakt und das permanente Geblaber da und so weiter dabei hatte. Mir gefiel das Grundgameplay so gut, ne, dass ich natürlich da auch angestrengt bin. Ich bin auch kein Fan von absoluten Riesendungeons und so weiter, aber es hat dennoch für mich nie den Punkt gegeben, wo ich gekippt bin komplett von der Stimmung. Wo ich gesagt habe, jetzt also ist durchaus mal, okay, jetzt noch ein paar Dinge, aber nicht so, oh mein Gott. Weil ich finde, das Kampfsystem ist so ziemlich mit das Beste, was ich bisher in Persona gesehen habe. Und durch die Häufigkeit, die du Kämpfe machen musst, wie du auch das Anschleichen, könnte vielleicht ein bisschen eleganter sein, weil da konnte ich mich nicht richtig an die Ecken, in denen man sich verstecken muss. Wann bin ich an welcher angeklebt und wo kann ich zwischen Deckung hier und her wechseln? Man muss die Gegner aus dem Hinterhalt angehen, weil ansonsten hat man so viele Nachteile im Kampf, sodass du dann auch sofort gekillt werden kannst, wenn du teilweise nicht aufpasst. Aber rein spielerisch, das Tempo ist super bei den Kämpfen. Für ein rundenbasiertes System, worauf heute gerne verzichtet wird, hat sehr, sehr gut funktioniert mit den ganzen, wie man das Press-Turn-System, wie man es kennt von den alten Personas, also dass du, wenn du Anfälligkeiten der Gegner triffst und erkennen kannst, dass du noch eine Runde hast und dir damit Vorteile machst. Ich fand das Kampfsystem fantastisch.
Ja, es gab aber vor allem gegen Ende einen Punkt, dass die Kritik hatte ich von Anfang an. Der Hauptcharakter stirbt, das Spiel ist vorbei.
Das ist Megami Tensei immer
Also mich nervt das, ich brauche das nicht. Ich meine, alle anderen sterben auch und ich kann sie wiederbeleben. Ist egal, wenn Anne umfällt oder was. Ja. Ich verstehe die Entscheidung nicht, weil es gibt ja Möglichkeiten, Charakter wiederzuholen. Und gerade gegen Ende des Spiels, also vor dem letzten Boss direkt, gab es noch mal eine kleine Strecke, wo so, ja, zwischen Gegner waren es nicht, zwischen Bosse, aber es waren schon stärkere Gegner als normal.
Ich bin da immer nach jedem Teil zurückgegangen, hab gesaved.
Ja, also musste so man auch, denn die waren teilweise so stark und sie haben sich halt, wenn der Zufall so wollte, immer auf den Hauptcharakter gestürzt. Also bei mir war der Zufall jedenfalls so und die Strecke habe ich 5-mal gespielt.
Wirklich?
Weil ich Pech hatte. Weil sie immer wieder 3 Attacken auf ihn und er war down.
Aber du levelst super stark auf bei denen, ne?
Also das stimmt,
Im letzten Part auf einmal, da fliegen die Level dir nur zu.
So das stimmt, ja.
Das ist da ganz, ganz
hat aber besonders halt darunter gelitten, weil eben der Hauptcharakter das Spiel bestimmt. Wenn er down geht, ist alles vorbei. Wäre das nicht gewesen, hätte mich diese Strecke auch nicht so abgefuckt. Aber
ich würde es echt, das ist eher ein wirklich Problem, was bei dir aufgetreten ist. Jedes Person hat exakt das Gleiche da gehabt in jedem Megami Tensei-Game.
Ja, nur weil es jedes hat, würde ich das nicht kleinreden. Aber um deinen Punkt zu nochmal kurz anzusprechen, bin sowas von deiner Meinung, Kampfsystem absolut brillant, vor allem. Ich fand es halt ganz geil, dass jedes Befehlmenü hat wirklich einen Button zugeordnet bekommen hat. Das war, wenn du halt den die Schussattacke machen willst, drückst du auf Dreieck. Wenn du halt den Nahkampfangriff machst, drückst du X und es passiert auch direkt sofort. Das hat einfach einen gewissen Flow, vor allem, weil da halt auch die größte Stärke des Spiels mit einspielt, das Design. Du hast halt, okay, du hast halt die All Out Attack und dann kommt da noch eine geile Animation, dann kommt auch noch ein Porträt und dann guckt er noch richtig smooth in die Kamera und dann, pff, dann kommt noch ein...
Und die Catchphrase taucht auch auf.
Und die Catchphrase kommt, das ist einfach geil. Du hast einfach Bock zu kämpfen und das alles mitzumachen. Vor allem, wenn du halt zusätzlich, das ist bei Shin Megami Tensei generell so, dass du halt Schwächen ausnutzen kannst. Keine Ahnung, du hast ein Feuermonster, machst einen Eiszauber und einen Wasser- oder Wasserzauber oder was auch immer. Und dann ist der ausgenockt und du kannst nochmal angreifen. Da kannst du deinen Zug aussetzen lassen. Dafür kann dein Partner zweimal angreifen. Dann machst du eine All-Out-Attack und dann kommt wieder eine Animation. Die Musik, die Catchphrase, boom, die Animation. Du bist direkt wieder im Spiel drin und kannst weitermachen. Das ist einfach genial. Und das ist mit so das beste Kampfsystem, was so rundenbasiert ich mitbekommen habe.
Es ist ein Argument eben dafür, dass alles, wo alles heute actionbasiert ist und mit Echtzeitelementen rausgepackt ist, du kannst ein dynamisches Kampfsystem in rundenbasiert haben und kriegst die Vorteile eines rundenbasierten Kampfsystems mit, sodass du nicht eben immer um Positionierung und andere Sachen nicht kümmern musst, sondern um den eigentlichen Kampf. Und gerade auch bei den Bossen, die auch ein bisschen langgezogen sind, natürlich da vergleichsweise mit anderen Kämpfen, aber jeder Boss hatte einen anderen Ansatz. Ne? Es ging nicht nur einfach um Schwächen ausloten, sondern da gab es auch zum Beispiel in der Fabrik den einen, der immer seine Roboterleute davor geschickt hat und du mit jedem mal andere Sachen dann anstellen musstest. Oder die in der Sphinx, die fliegende Sphinx oder was es auch immer
da war. Oh ja, das war mein Lieblingsdungeon tatsächlich.
Umgeflogen ist, wo man dann jemand zu einer Harpune abkommandieren muss und alles. Also Ideen sind kampftechnisch vorhanden, eben durch das Inflationäre, durch die Möglichkeit, dass man direkt sterben kann, natürlich auch immer so, vor allem wenn man selbst nichts dafür kann, ne? Der Kampf startet. Man ist irgendwo in den Hinterhalt geraten. Ja. Da hilft es übrigens auch, aber das sind auch die ganzen Confidence und die Story. Das sind ja nicht nur Storygeschichten, mit denen man sich dann macht, sondern du kriegst Vorteile im Kampf dadurch, ne, dass deine Kollegen dir ab und zu mal mit einem One-Hit-Kill helfen oder dieses, dass du sofort fliehen kannst, wenn du eingekesselt wurdest von den Gegnern. Das sind alles sehr nützliche Sachen, die du freischalten kannst. Der Baller-Move von dem Jungen, ne, wenn du dann einen Kampf anfängst und dann siehst, oh, ich habe erste freie Schüsse, die ich machen kann. Das macht schon sehr viel Spaß, ist aber eben eingebettet in das langsame Pacing, die sehr langen Dungeons und eben inflationär Gegner. Personas möchte ich einmal ein bisschen drüber quatschen, weil das Spiel wird nicht umsonst Persona heißen. In dem Game sind es, ja, Pokémon, kann man eigentlich sagen, ne?
Theoretisch schon, oder?
Ja,
ziemlich grausame, brutale Pokémon.
Ja, mein Begriff damals beim Game One-Beitrag zu Persona 3 ist es damals gewesen noch, Pokémon in Chernobyl habe ich es bezeichnet.
Ja.
Essentiell, weil was du dann eben machst innerhalb dieser Paläste, der Chef des Palastes, der große Bösewicht, hat natürlich dann andere Unterphantome, die patrouillieren und die stellen, wie aus den vielen alten Spielen bekannte, so viele Popo aus Kultur und Geschichte und Mythen, Dämonen, die neu zusammengewürfelt wurden. Das sind die Monster, die du bekämpfst. Aber wenn du diese Monster bekämpfst, die kannst du teilweise auch dann dazu überreden, zu deiner Party zu kommen und die kannst du dann im Kampf einsetzen.
Du hast verschiedene Monster, die verschiedene Eigenschaften haben. Sie haben nicht bestimmte Elementarklassen, glaube ich, aber sie haben Elementarattacken, die komplett du dir auch ranzüchten kannst. Und das ist tatsächlich ganz cool.
Doch, sie haben auch Klassen.
Ja?
Der Charakter, also der Hauptcharakter kann ja mehrere Personas tragen.
Stimmt, genau.
Bekommt er dann immer die jeweilige Schwäche des aktuellen
Personas. Du hast vollkommen recht. Und da hast du noch ein sehr großes System, was das Fusionieren beispielsweise angeht. Das Fusionieren an sich ist ein sehr kruder Moment, finde ich, im Spiel. Erinnert ihr euch, wie das genau vonstatten geht?
Du musst die umbringen. Du bist dann, du musst sie quasi zum Schafott bringen oder auf den elektrischen Stuhl und alles hat immer diese bring die Monster um neue daraus zu schaffen Mechanik, was nach Persona 3 mich nicht mehr schockt, weil um da deine Persona zu aktivieren, musstest du dir in den Kopf schießen mit dieser Spezialkanone.
Was ich auch tatsächlich damals ein bisschen fand, ey.
Das war so ein bisschen cool.
Ich fand das ein bisschen cool.
Seine Kanone. Das ist der einzige Grund, warum das Spiel... Okay, das und der Mara-Dämon, der Penis-Dämon im Spiel, warum das Spiel ein M-Rating hatte in Amerika.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber ich fand's cool.
Die ganze Grundthematik, da werden wir auch im letzten Part gleich nachher nochmal auf die Story konkret eingehen, ist eben Verbrechen, Schuld, Sühne und sich dafür wieder der Gesellschaft zurückzuzahlen und sich zu rehabilitieren. Rehabilitation wird ja gerne dann immer genannt. Und da ist aber immer dieses Motiv von wenn du in diesem Velvet Room bist, wo du die Fusion machen kannst, also der Ort, wo du dann deine Party zusammenstellst, deine Person das zusammenmischt zu neuen, viel stärkeren Monstern und deine Skills auswählst, das hat eben ein Gefängnismotiv, ne, mit den Wärterinnen, die dir deine Monster dann zum Schafott führen, und ich skippe die irgendwann natürlich, die Animation. Ja, es ist erstmal im ersten Moment ein, okay, jetzt habe ich zwei Monster geköpft, damit ein neues entsteht. Das ist, ach komm, hau die weg.
Saugeil. Das habe ich irgendwann auch gemacht. Ich fand, dass das allumfassende Persona-System tatsächlich gar nicht mehr so spannend, wie ich es bei Persona 3 und Persona 4 noch wahrgenommen habe. Da fand ich es mega cool. Ich wollte das krasseste Persona haben. Ich wollte möglichst alle haben. Das Problem, was ich damit hatte, spiegelt sich tatsächlich in vielen anderen Aspekten auch beim Kampfsystem, das ich übelst feier. Es ist halt wirklich gepolished bis zum geht nicht mehr. Es ist wirklich smooth as fuck. Aber es ist halt wirklich keinerlei Weiterentwicklung zu sehen. Du hast halt tatsächlich, also natürlich hast du noch mal ein paar Fusionssysteme, die du machen kannst. Du kannst beispielsweise fusionieren, und indem du ein Persona von dir reinpackst und halt eins aus dem Internet quasi dir holst und so, was eigentlich ganz cool ist und alles, aber das grundsätzliche System, sei es das Kampfsystem, das die Social Links, der Aufbau der Story oder halt auch eben die Personas, das hast du halt bei Persona 3 schon gesehen, das hast du bei Persona 4 gesehen und jetzt siehst du es bei Persona 5 und da hat es mich rein subjektiv nicht mehr so ganz gekickt.
Du hast es eigentlich schon in etlichen Megami Tensei-Spielen vorher schon gesehen.
Ja, die habe ich dann noch gar nicht mitbekommen. Ja,
also im Kontext aber, das könnt ihr mir als Pokémon-Fans wahrscheinlich
sagen. Dieses Beispiel hätte ich auch gleich gebracht. Ich meine, Pokémon fängt man nach 20 Jahren immer noch auf die gleiche Weise und
bei Persona, also mich stört's Pokémon nicht.
Gar nicht mehr so geil.
Ja, komm. Weil, ja, aber dieses Fangen, also wenn es nur um das Fangen geht. Ja, ich denke, da ist viel Tradition mit dabei. Gerade bei wie viel änderst du, um da mitzumachen? Ich wäre auch dafür, dass da neue Sachen dazukommen und ich bin bei dem Persona-Fusionieren selbst nach fast 15 Jahren, wo ich die Shin Megami Tensei, 20 Jahren, wo ich die spiele, seit dem ersten Persona auf der PlayStation, ist immer noch so ein Stochern im Dunkeln, so ein klein wenig. Ne? Du nimmst zwei Personas und sieht ungefähr gut aus. Okay, ich bin nie so da, die perfekte Bild kriege ich nie raus, die ich haben möchte. Oder die. Ich bin ungefähr zufrieden mit dem, was ich habe. Und dann guck mal, was passiert. Und das ist heutzutage genauso. Und ich hoffe aufs Beste.
Ja, ich mache das immer so, dass ich möglichst die Elementarattacken bekomme, die ich gerade brauche.
Genau.
Und ich mache immer nur, also bei Persona 5 habe ich ganz bewusst immer nur das Nötigste gemacht. Und deswegen habe ich das System wahrscheinlich nicht ganz so gut ausgelotet, wie ich es hätte machen können. Aber gut, ist halt nur mein
Es ist Take. Ja auch so, dass die Personas bestimmten Confidants untergeordnet sind. Und je besser man mit zum Beispiel Anne befreundet ist, umso höher wird ist dann der
Lover-Persona.
Der dann am Schluss...
Die Persona.
Die Persona, die dann am Schluss herauskommt.
Ja. Den Persona.
Das Persona-Ding.
Ja, wir reden gleich über den Persona weiter. Gehen kurz in Werbung. Bis gleich. Pikachu, ich wähle dich. Sagen wir nicht bei Persona 5, sondern wir wählen den Penis-Dämon, wie alle.
Auf Rädern, ja.
Auf Rädern. Ja, er hat eine Wandlung gemacht über die Megami Tensei-Spiele. Der hatte vorher nicht seinen Streitwagen, wo er
Oh, nicht? Kommt. Wie hat er sich dann bewegt? Das ist ja grausam.
Ich glaube, der hat sich lang gerobbt auf dem Boden. Weiß er, kann sich anziehen.
Herzlich willkommen zu Persona 5!
Hey, das ist Persona.
Genau, das ist Persona 5, genau. Wir haben über viele Aspekte des Spiels gesprochen und wir haben natürlich jeder nochmal Anmerkungen, die wir machen. Die wollen wir am Ende noch reinwerfen, aber wir müssen über das ganz Große natürlich auch bei dem Rollenspiel sprechen und neben Gameplay und Dungeons und Pacing und so weiter, die Story ist natürlich etwas, was einen da ranziehen kann und wir haben die Grunddetails erklärt, wie das funktioniert mit dem Metaverse, ne, dass die Leute in diese Paläste reingehen. Was ich sehr gut und sehr interessant bei dem Spiel fand, ist eben, dass je nachdem, wie diese einzelnen Storyparts aufgeteilt sind, man hat natürlich das oberstehende Mysterium, ja, wer war diese Person, die einem das alles eingebrockt hat und welchen Effekt hat das auf die Gesellschaft in Japan, was da gerade los ist, ne? Du hast immer so ein bisschen was wie die Erwachsenen gegen die Kids-Thematik da drin, die in fast jedem dieser Spiele drin sind, ne? Die Erwachsenen verstehen uns nicht und wir Kids werden unterdrückt. Lass gucken, was wir missverstandene Leute machen können. In speziellen Sachen fand ich manche der kleinen Vignetten oder einzelnen Dungeons, die gemacht wurden, wirklich schon sehr stark. Dieses Kamoshida-Ding am Anfang, wo du dann eben reinkommst und da wirklich dann damit umgegangen wird, dass da ein Lehrer ist, der seine Schüler missbraucht quasi. Ne? Und man geht aus jedem diesen Part mit so einer Wunschlösung da raus, ne? Weil ich werde unterdrückt in der Schule und ich würde mir so sehr wünschen, wenn ich einfach seine Gesinnung wandeln könnte und dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das, was man damit erreicht. Aber ich finde, das wird sehr interessant präsentiert, gerade am Anfang.
Ja, nee, da pflichte ich dir bei. Und diese ganzen Aspekte, die hast du halt immer mal wieder im Spiel. Du hast beispielsweise die Schwester von Makoto. Makoto, mhm. Die auch die hohe Ambition hat, was ihren Posten angeht und stellenweise auch gegen die Truppe arbeiten muss, aber trotzdem bekommst du halt auch immer da wieder gesellschaftliche Probleme, weil da auch immer wieder zurückgeschaltet wird zu dieser politischen Ebene, wo halt dieser eine Typ da an seinem Schreibtisch sitzt oder der Glatzkopf, der Premierminister werden möchte. Und da hast du halt ganz viele Aspekte und ganz viele Farben, die du halt einfach einsaugen kannst und so, woanders nicht stattfinden, im Videospielsektor zumindest.
Manche der der Vignetten und Konflikte, die da waren, waren aber stärker als die anderen.
Ja,
ne? Das Kamoshida-Ding ist schon ein Highlight in Anführungsstrichen, also weil da wirklich mit Paten Tobak dann gab es, wo es gibt ein paar so der Geschichten, wo du dann sagst, okay, jetzt brauche ich nicht unbedingt die Comedy-Nummer, dass an nackt gemalt werden muss. Mhm. Hier von, Ryuji, war es Ryuji? Wie heißt er nochmal?
Yosuke.
Ja, Ryuji war der andere, ne? Der Blonde. Ja. Yosuke will sie nackt malen und dann kommt diese ganze andere Comedy-Nummer dazu, die ganz tonlich nicht wirklich da reingepasst hat. Mhm. Oh, fällt mir der Punkt ein, den kann man gerne nochmal ansprechen. Dafür, dass An eben dieses storymäßig, würde man sagen, sie wird immer als Sexobjekt gesehen von den anderen, das ist das, was ihr wirklich emotional dann draufschlägt. Sobald du in den Dungeons ist, stecken die Entwickler sie aber in einen heißen Catsuit und hauen die Kamera immer ganz nah an ihren Hintern ran. Ist auch ein bisschen doppelt zündig.
Ich weiß auch nicht, ob ihr mal genau hingehört habt, wenn ihr in einem Katzenbus fahrt.
Ja.
Ist das auch das Metaverse? Ne?
Ja, es ist der genau. Mementos-Dungeon.
Mementos, genau, Mementos heißt es. Wenn ihr mit dem Katzenbus fahrt, dann verwandelt sich euer Gefährte Morgana in einen Bus und alle setzen sich rein und fahren damit. Und die Katze macht ganz oft Anspielungen auf Anne. Oh, Anne, dein warmer Körper, ich mag es, wie du auf meinen Sitz
ernsthaft?
Ja, und berühr mein Lenkrad und so.
Berühr mein Lenkrad.
Also ja, Morgana, der katzenmäßige Begleiter, wobei ich immer noch, ich denke immer noch, Morgana ist weiblich, aber es wird ja immer gesagt, dass Morgana männlich ist.
Also ich verstehe auch
nicht. Ist notgeil auf an. Ja. Und das kriegt man dann in jeder Phase zu spüren. Ja, für ein Spiel, das eben gerade nuanciert mit solchen Sachen umgeht und dann im Gegenschluss aber, oh lol, Boobies.
dann akzeptieren es auch alle. Alle haben es gehört und alle so, ja, okay. Er hat es halt gerade gesagt, aber
hey, Anne, du bist kein Sexobjekt.
Ja, ne, ich kenne jetzt nicht konkret, wer die Schreiber oder die Autoren da dran gewesen sind, aber das findest du ja, selbst bei Spielen, die einem Spaß machen, das zieht sich durch die japanische Spielindustrie. Ja. Also du solltest kein Kojima-Spiel nach Sexismus analysieren, weil da wirst du morgen und übermorgen nicht mit aufhören, bis du damit bist. Aber Grunddetail-Story her, es gab viele interessante Sachen, aber im Grunde hattest du ja so ein Mystery, wo du auch noch einen parallelen Mörder hast, der Metaverse unterwegs ist, der dann Leute umbringt und die Auflösung kommt relativ spät in das Spiel, aber habt ihr es vorher rausgefunden? War es euch bewusst, was da abgeht?
Also mir war es nicht sofort klar, aber auf jeden Fall recht früh. Also ich glaube mindestens 10, 20 Stunden vor der eigentlichen Enthüllung. Ja, er war mir nämlich von Anfang an nicht so wirklich geheuer.
Ja.
Ich fand den von Anfang an weird. Er kommt irgendeine Stelle kommt er so aus der Seite, so hey,
so cooler.
Hey, du bist voll cool, ich mag dich, lass uns immer Freunde sein. Und,
ja, die Sachen, die er
der
gesagt
verdammte
hat.
Detective Conan.
Der Goro verdammte,
Akechi. Ich hab, cool. Ich habe ihn aber lang genug so hingenommen, wie er ist. Also ich hab's nicht allzu früh gerochen, muss ich sagen.
Ganz ehrlich,
ich finde, es ist trotzdem noch ein okayer Twist gewesen.
Ey, Schuppen vor den Augen, das hätte ich jetzt vorher merken müssen, eigentlich. Aber ich saß nur da, ach nein, wirklich? er ist ja auch als dein Freund.
Nein, nicht du, ich mochte dich doch so sehr.
er war ein Partymitglied im Dungeon vorher im Casino.
Ja,
und guck mal, ja gut, das ist nicht Goro, ne? Ja, wenn der darum geht und die Leute alle meuchelt. Mit einem sehr aber konstruierten Geschichte dann danach, weil das war so Columbo-mäßig, ne? Da hat die Party nämlich schon, ohne da auch Heavy Rain zu spoilen, ich würde sagen, da war so ein bisschen eine analoge Geschichte, wo so ein an den Haaren herbeigezogener Twist gewesen ist, wo dem Spieler Sachen nicht gezeigt wurden, nur damit der Spieler überrascht ist, weil die Party hat schon etliche 20, 30 Stunden vor dir rausgefunden, vor dem Spiel herausgefunden, dass dieser Goro Akechi Dreck am Stecken hat und dein Konkurrent im Metaverse ist. Das Spiel hat dir diese Szenen aber nicht gezeigt.
Ja.
Ne? Und das wird dann, nachher kommen dann die Sachen, wie es dann aufgeklärt wird, gezeigt. An dem Moment haben wir durch diesen Satz gemerkt, dass dass Goro ein Arsch ist. Und von da haben wir diesen super perfiden Plan gemacht, so dass es so aussieht, als ob wir geschnappt werden und dann umgebracht werden im Metaverse. Und da kommen erstmal diese What the fuck-Erklärungen.
Aber das fand ich cool, muss ich sagen.
Das war cool,
da hatte ich nichts gegen.
Ich dachte, oh ey, wow, ich hab auch geil. Ich habe auch nur die Vermutung gehabt, dass Akechi nicht so cool mit uns ist. Aber alles, was danach kam, also dieser ganze Plan, vor allem, dass der Hauptcharakter umgebracht wird, das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Und da saß ich mit offenem Mund einfach vorm Fernseher, habe mir einfach nur gedacht, what the fuck passiert jetzt hier? Und das war geil, da hat mich das Spiel echt gekriegt. Ja.
Wenn du nur 20 Stunden vorher da gewesen wärst, ne?
Ja.
Oder 40.
Oder 40 tatsächlich. Was danach kam, hast du halt wieder so viele Erklärungen bekommen. So viel, dass es mir stellenweise schon fast zu viel war. Ich erinnere mich wirklich auch super gut daran, als ich diese Szene hatte. Ich wurde umgebracht, aber ey, wurde ich eigentlich umgebracht? Und dann habe ich 20 Mal erklärt bekommen, was eigentlich passiert ist. Es war 3 Uhr morgens. Ich bin original immer wieder eingenickt.
Ja, es ist halt auch eine absolut passive Erfahrung. Also du hörst dann wirklich 1-2 Stunden einfach nur zu. Beziehungsweise liest Texte und hörst nicht mal nur zu. Das kann schon anstrengend werden, ja, absolut.
Ich bin da wirklich ein paar Mal weggenickt und es hat mich immer geärgert. Ich so, fuck, okay, Moment, ich habe jetzt aus Versehen 3-mal weggeklickt, aber ich weiß jetzt gar nicht, was Phase ist, aber eigentlich interessiert es mich auch, aber es ist auch eigentlich gleichzeitig so mega dröge und trocken.
Dadurch, dass dir ja nochmal dann der letzte Dungeon und die eigentlichen Erklärungen fehlen, ne, die du dahin hast, das ist natürlich schon ein wichtiges Detail, dass du da neben der übergreifenden Geschichte, dass dann weitere Mörder unterwegs ist und dir Sachen in die Schuhe schiebt und zu euch als die Bösen darstellen will, die eigentlich als Phantomdiebe nur Gutes wollen und Bösewichten, die das Handwerk legen, den bösen Erwachsenen wieder auf den Pfad der Gerechtigkeit zurückbringen. Da ist natürlich noch so eine weitere Geschichte obendrauf, die wie immer bei vielen Rollenspielen, auch bei den Persona-Sachen, so ein bisschen draufgepfropft dann klingt, weil der eigentliche Böse ist das und das wollen wir hier vielleicht dir zuliebe dann nochmal nicht ganz machen, weil du willst es ja jetzt nochmal weiterspielen
über die
Feiertage. Es ist ein interessanter, aber können wir vielleicht mal ein bisschen um den Brei herum reden. Da. Was nachher nochmal für eine Ebene drüber kommt, fand ich durchaus interessant, ne? Weil den Weg zu gehen, das trauen sich nicht viele Spiele.
Ich muss sagen, ich bin schlecht drum zu reden jetzt. Ich weiß nicht,
ob
ich
dir jetzt hier... Versuch dein Bestes, aber nimm nicht unnötig Rücksicht.
Ich fand das Ende super. Ich fand, so kann man das echt machen. Also für mich, ich war echt zufrieden. Also das ist ein gutes Gefühl, wenn du vor allem so viel Zeit in ein Spiel investierst, wenn du denkst, okay, es hat sich gelohnt, dafür kann ich verstehen, kann ich mitleben. Ja, das war per Persona auf jeden Fall der Fall.
Ja, ich würde auch. Also ich habe den allerletzten Boss, den muss ich dann eben noch machen, aber die ganzen Vorgeschichten, du hast ja eh die Cutscenes schon mal alle gesehen. Ich weiß, ich werde mir danach noch 2 Stunden den Abspann angucken müssen, ne, dürfen, danach, wenn es soweit ist. Aber ich fand es auch eigentlich ein sehr interessanter Twist, wie es danach noch mit umgegangen wird, weil irgendwie musst du ja diese ganzen Sachen zusammenkriegen im Spiel. Okay, ich komme auf einmal in ein Metaverse rein und dann gibt's noch diesen Mementos-Dungeon, wo die kollektive Schuld der Menschen da drin ist, was übrigens der eigentliche Dungeon wahrscheinlich gewesen wäre, wenn es nicht richtige Dungeons gegeben hätte, dieses zufallsgenerierte Ding wie bei den alten Personas, wo man sich dann austoben kann. Die haben die Kurve ganz gut gekriegt dahin. Nur, die haben eine sehr, sehr lange und breite Kurve hier genommen, bis sie da hingekommen
sind. Der Weg dahin.
Ja, ich denke, Persona 5 wird ziemlich viel auf Game of the Year-Listen auftauchen, aber wie gesagt, auch auf den Listen, was Enttäuschungen dann angehen wird. Ich weiß nicht, ob in unserem Kontext, wo wir in der Spieleberichterstattung dann drin sind und eben mit anderen Spielen groß konfrontiert werden, dass wir dadurch natürlich auch einen anderen Ansatz ans Spiele spielen und durchspielen dementsprechend haben. Ich kann mir vorstellen, jemand, der nur Persona hat, ist dann auch glücklicher, ne, wenn das Spiel entsprechend lang und umfangreich ist. Ich hätte durchaus auch mal mit, sagen wir mal, einem Drittel weniger.
Ja, wäre ich auch schon cool mit.
Ja, absolut. Ja.
Nichtsdestotrotz, mein Game of the Year fast.
Ja.
Bei mir landet es auch in der Top 3, muss ich
verstehen. Ja, also bei mir, ich verteufel es nicht. Ich habe eine super gute Zeit mit gehabt und wird definitiv in der Top 7 oder so landen.
Das ist sehr spezifisch.
Von 7 Spielen.
Ist es etwa Platz 7?
Ich weiß es nicht. ich habe eine super gute Zeit mit dem Ding und ich hoffe, dass da mehr kommt. Das Studio macht ja jetzt anscheinend ein komplett neues Ding.
Ja, warte auf Persona 5 Crimson, was die Leute. Wir haben ja schon Golden gehabt, ne, und Persona 3 Portable, die überarbeitete Version. Vielleicht wird es diesmal nicht eine längere, sondern eine kürzere Fassung.
Wer weiß. Ich habe nur noch ein Abschlussstatement. Fuck Ryoji, Alter.
Wirklich?
Was hat Ryoji denn?
Fuck Ryoji, ey.
Das hat er,
was für ein Affe.
Das würde ich jetzt, warum?
Warum? Nee, Mann, der ist so unglaublich nervig.
Ach, der ist doch nicht nervig.
Nein, der ist so nervig gewesen. Du hattest im vierten Teil, hattest du, wie hieß er? Der hieß auch Yusuke. Der war cool. Yusuke,
stimmt, der hieß genau.
Ja, nee, der hieß Yusuke und Yusuke.
Ja, genau. Und der war mega cool. Du warst halt ein Bro mit dem. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch sein Social Link war mega cool, wie du am Ende halt so mit ihm da rumliegst. Und dann wird das war voll der Moment.
An die anfasst, ja.
Und dann fassen wir uns ein bisschen an. Nee, fuck Ryoji, Alter. Nee, es ist, ich will das, ich kann das auch gar nicht jetzt so nüchtern erklären oder so. Ich mochte
ihn einfach nicht. Okay, also eigentlich nur, weil du Ryoji nicht mochtest, deshalb hast du jetzt diese
negative Meinung. Und vor allem auch immer, wenn was passiert ist, da kam immer so, damn it, damn it. Damn it! Da kam immer nur sein Einspieler.
Ist ein sehr emotionaler Mensch. Das muss man
so nicht lassen. Das hat mich irgendwann so sauer gemacht. Aber gut. Dafür war der Doktor mega.
Gut, dann lass uns damit abschließen.
Damn it!
Persona 5, Game of the Year und fuck Ryoji.
Finde ich gut.
Nein. Nicht fuck Ryoji.
Ich mochte ihn auch.
Ich auch, ist geil.